Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Bäcker, willkommen beim The Pod Magazin. Wir feiern diesmal die verflixte 7. Folge und ich habe wie immer ein paar interessante Themen vorbereitet. Den Anfang macht Richard Garriotts Rollenspielprojekt Shroud of the Avatar, dessen jüngste Finanzierungsrunde für Verwirrung und Unmut unter den Spielern sorgte. Wir erklären wieso und versuchen die ganze Lage einzuschätzen. Dann erklären wir, warum aktuell die neuen Grafikkarten aus dem Hause AMD praktisch überall ausverkauft sind und wie AMD und Nvidia plötzlich auf einen ganz neuen Kundenstamm reagieren müssen. Dann staunten wir nicht schlecht, als der Witcher-Entwickler CD Projekt Red vor kurzem mitteilte, Opfer einer versuchten Erpressung zu sein. Zum Schluss machen wir schon wieder das Steam-Fass auf und berichten, inwiefern Valve dessen Systeme nun verändert hat, wie hoch die Steam Direct-Gebühr sein wird und was Valve gegen Missbrauch unternehmen wird. Zuletzt gibt's wie immer einen Blick auf die Releases der kommenden Wochen und außerdem einen kleinen Ausblick auf die Spielemesse E3, die bald in Los Angeles abgehalten wird. Wie immer gibt's weiterführende Links zu allen Quellen im Beitrag zur Sendung auf www.gamespodcast.de. Soweit alles klar? Prima, dann legen wir mit dem ersten Thema los. Neue Finanzierungsrunde zu Shroud of the Avatar verunsichert User. Am 2. Juni startete das US-Entwicklerstudio Portalarium, das seit 2013 am Kickstarter finanzierten Online-Rollenspiel Shroud of the Avatar arbeitet, eine neue Crowdfunding-Finanzierungsrunde auf der Plattform Seed Invest. Die sorgte aber bei der Userbase des Spiels rasch für Verwirrung. Viele genannte Zahlen und Features widersprechen den Erwartungen der Community. Zur Erinnerung, mit Shroud of the Avatar will der bekannte Rollenspieldesigner Richard Garriott einen spirituellen Nachfolger zu seiner Ultima-Reihe schaffen. Er ist auch Mitgründer von Portalarium und verspricht mit seinem Projekt eine sehr community-nahe Entwicklung mit regelmäßigen Updates, die Implementierung von User-Designs und eine solide Solo-Spielerfahrung, die DRM-frei und auch offline funktioniert. Wer online geht, soll eine persistente, unter allen Spielern geteilte Welt erleben, die den Spielern auch das Beziehen von Häusern und Farmen erlaubt. In Shroud of the Avatar sollen alle möglichen Rollen spielbar sein, egal ob man ein Abenteurer oder ein Landwirt sein will. Nach dem Ende einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne 2013, bei der fast 2 Millionen Dollar zusammenkamen, war weiterhin Crowdfunding auf der Website des Spiels möglich. Unter anderem kam das Geld auch durch den Vorabverkauf von spielergeführten Städten und Dörfern zusammen, für die man 750 bis 4.000 Dollar zahlen musste. Aktuell verkündet die Website zum Spiel über 11 Millionen eingesammelte Crowdfunding-Dollar und über 200.000 New Britannians, also registrierte User. Im Rahmen der neuen B-Series-Finanzierungsrunde will das Studio nun binnen 2 Monaten 2 Millionen US-Dollar einsammeln, um weitermachen zu können. Ab 500 Dollar können sich potenzielle Investoren am Unternehmen beteiligen, mehr ist auch möglich. Für eine Investition von 30.000 Dollar etwa wirkt ein goldenes Schloss als Bonus. Natürlich im Spiel. Im Rahmen der Kampagne legte Portalarium seine Finanzen offen und gab Details zum Spielpreis. Beides verunsicherte die Community. Wo sind die 11 Millionen Dollar abgeblieben? Laut der Finanzdaten besitzt das Studio nur noch 528.000 Dollar und hat also nur noch Geld für 2 Monate Betrieb. Dann ist da auch von einem Lizenzabkommen mit einem russischen Unternehmen die Rede, das bereits im Voraus gezahlt hat, wo das Spiel doch immer noch im Pre-Alpha-Stadion ist. Die Beschreibung bei Seed Invest spricht außerdem von 64.000 freiwilligen Testern. Nach 4 Jahren und angeblich 200.000 neuen Usern? Dann tauchen in der Beschreibung auch noch Features auf, von denen die Community dort zum ersten Mal las, etwa Handelsrouten oder das Erobern von Städten. Außerdem bezeichnet das Studio den Titel als MMO-Spiel, etwas, was es bis dahin explizit nicht getan hat. Die späteren Episoden 2 bis 5 von Shroud of the Avatar, die alle 12 bis 18 Monate nach dem Release der Episode 1 Forsaken Virtues erscheinen sollen, die sind plötzlich auch für Konsole geplant und mobile. Und dann soll Episode 1 auch noch im Sommer 2017 erscheinen? Verärgerte User machten rasch in Foren, auf Reddit oder in den jüngsten Steam-Reviews Stimmung gegen das Spiel, warfen den Entwicklern Lüge und Betrug vor. In einem mittlerweile gelöschten Reddit-Beitrag überlegt ein User sogar, die US-Handelskommission FTC einzuschalten. Die US-Webseite Kotaku sprach mit Richard Garriott über die Vorwürfe, der sich zu einigen der Punkte äußerte. zu den Finanzen etwa, stellt er fest, dass Portalarium im Monat ungefähr so viel Geld verbraucht, wie das Studio verdient. Das sei die meiste Zeit der Fall gewesen und man könne bequem so weiterarbeiten. Es geht, so Garriott, bei dieser neuen Finanzierungsrunde nicht etwa um die Rettung vor einer drohenden Pleite. Vielmehr soll das zusätzliche Kapital für Marketing und die zukünftige Rolle des Studios als Publisher genutzt werden. Zunächst für Shroud of the Avatar, dann vielleicht auch noch für andere Titel. Den bei Seed Invest angegebenen sehr frühen Launchtermin beschreibt Garriott als Fehler. Sehr wohl soll aber der Hauptstory-Modus des Spiels noch im Sommer fertig sein und Shroud of the Avatar noch dieses Jahr launchen. Was die bisher den Usern unbekannten Features angeht, spricht Garriott von einer Mischung aus Missverständnissen, schlechten Beschreibungen und durchaus geplanten Spielelementen. Seine zentrale Aussage ist die, dass es keinen Grund gibt, beunruhigt zu sein. Er sagt, Zitat, wir machen weiter wie gehabt. Genau so haben wir für 4 Jahre gewirtschaftet. Wir haben beständig Online-Inhalte verkauft, regelmäßige Spendenstreams veranstaltet und die Größe unserer Firma an die Umsatzströme durch unsere Unterstützer angepasst. Und so werden wir auch weitermachen. Zitat Ende. Ein ambitioniertes Crowdfunding-Projekt. User, die laut den Entwicklern im Schnitt $220 ins Spiel gesteckt haben. Große Pläne, große Summen. Das hat in der Tat alles das Zeug zum Drama, zum Skandal. Aber ist da auch einer? Oder erleben wir hier lediglich, wie sich ein kleines Studio irgendwie durchwurschtelt? Einer, der sich mit Online-Rollenspielen besser auskennt als ich und der obendrein gut mit MMO-Entwicklern vernetzt ist, der wird uns hierzu jetzt kurz seine Gedanken mitteilen. Ich übergebe an Jochen Gebauer.
Wo ja wo sind die 11 Millionen Dollar geblieben? Das fragen Fans und Beobachter von Shroud of the Avatar. Und wenn man sich den momentanen Zustand des Spiels anschaut, dann ist diese Frage mehr als verständlich. Denn in der aktuellen Version ist Shroud of the Avatar weder ein besonders gutes Spiel, noch auch nur ansatzweise in der Nähe der Fertigstellung. Mein Eindruck nach mehreren Stunden jedenfalls war nahe am blanken Entsetzen. Es erscheint völlig utopisch, dass dieses Projekt schon in wenigen Monaten als Vollpreisspiel konkurrenzfähig sein soll. Hat sich Richard Garriott von den Crowdfunding-Millionen also heimlich ein neues Schloss gebaut? Ich fürchte, die Wahrheit ist viel trivialer. Denn die offengelegten Zahlen im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde sprechen von einer Burn-Rate von 230.000 US-Dollar. Diese Summe benötigt das Studio jeden Monat, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Rechnet man sie auf die bislang 4-jährige Entwicklungszeit hoch, dann kommt man auf, genau, rund 11 Millionen Dollar. Nun könnte man fragen, ob diese monatliche Burn-Rate nicht viel zu hoch sei. Aber das ist sie nicht. Ein von mir für diesen Beitrag befragter Indie-MMO-Entwickler und Studiochef hält sie sogar für relativ niedrig. Sein Projekt hat eine signifikant höhere Burnrate und mehr Mitarbeiter. Generell geht man in der Industrie von monatlichen Vollkosten zwischen 5.000 und 8.000 Euro bzw. Dollar pro Mitarbeiter aus. Das schließt nicht nur Gehalt und Sozialleistungen ein, sondern auch die umgelegten Kosten für Miete, Strom, Hard- und Software und so weiter. Sofern die von Portalarium genannten Zahlen stimmen, liegt das Studio mit über 30 Mitarbeitern also eher am unteren Ende des Spektrums. Es ist eben nicht ungewöhnlich, dass Shroud of the Avatar bislang 11 Millionen Dollar gekostet hat. Ungewöhnlich ist nicht einmal der qualitative Zustand des Spiels. Dass sich Richard Garriott erheblich mehr vorgenommen hat, als die Crowdfunding-Einnahmen überhaupt realisieren können, davor warnen Branchenkenner schon seit Jahren. Habt ihr etwa je an dieses Projekt geglaubt? Fragte erst heute ein bekannter deutscher Entwickler in die Branchenrunde. Die wirklich spannende Frage ist, ob eines der erfolgreichsten Crowdfunding-Spiele nicht von Anfang an hoffnungslos unterfinanziert war. Und ob Portalarium 4 Jahre lang an einem Spiel arbeitete, das in diesem Feature-Ausmaß und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nie eine realistische Chance hatte. Die aktuelle Diskussion um Shroud of the Avatar illustriert aber auch eindrücklich, wie verzerrt die öffentliche Wahrnehmung von den Kosten und den Prozessen der Spieleentwicklung sein kann. Dass Portalarium in Schwierigkeiten steckte, das sei laut dem eingangs bereits erwähnten MMO-Experten schon im vergangenen Jahr deutlich geworden. Damals hatte man den sogenannten Last Wipe durchgeführt, also das letzte Zurücksetzen der Datenbank nebst Löschung aller Spielercharaktere. Aus Entwicklersicht ergebe so ein früher letzter Wipe schlechterdings überhaupt keinen Sinn, denn diese Wipes seien unbedingt notwendig, um neue Features zu testen. Deshalb erfolge der Last Wipe in der Regel auch mit dem Release. Gleichzeitig aber generierten diese letzten Wipes schnelle und verlässliche Einnahmen, weil ein Großteil der Unterstützer erst nach diesem letzten Wipe überhaupt mit dem Spielen anfängt und Geld ausgibt. Und in der Tat kann man den beschriebenen Effekt in den von Portalarium veröffentlichten Zahlen mit einem sprunghaften Einnahmenanstieg im Juli und August 2016 wunderbar nachvollziehen. Für mich schreit das nach sehr wenigen Spielern oder Geldproblem. Meistens korreliert beides sehr stark miteinander, so der Experte. Und wie geht's jetzt weiter mit Shroud of the Avatar? Wahrscheinlich wie gehabt. Die sogenannte Investorenrunde war in meinen Augen nie der ernsthafte Versuch, richtige Investoren zu finden. Richtige Investoren kaufen sich nicht mit den von Portalarium angebotenen Anteilen in Startups ein. Denn diese Anteile werfen weder Dividenden ab, noch gewähren sie den Anteilseignern ein Mitspracherecht. Sie sind der Versuch, die vorhandenen Wale weiter zu monetarisieren. So eben, wie man das schon seit einiger Zeit mit dem umfangreichen Echtgeldshop Ingame-Grundstücken für mehrere tausend Dollar oder den regelmäßigen Telethons macht. Eine Art Spendengala bei Twitch, wo über mehrere Stunden hinweg Rabattaktionen für Produkte aus dem Echtgeldshop laufen und Käufer zusätzliche Ingame-Belohnungen erhalten. Beim letzten dieser Telethons Ende Mai kamen über 100.000 Dollar zusammen. Der Ozean ist also noch lange nicht leer gefischt.
Kryptominer sorgen für Grafikkartenausverkauf. Aktuell sind viele AMD-Grafikkarten, konkret die leistungsstarken Modelle mit AMDs Polaris-Architektur, vielerorts komplett ausverkauft. Das betrifft nicht nur die neue 500er-Generation, sondern auch ältere Karten wie die RX 480 oder 470. Dabei handelt es sich um Mittelklasse-Grafikkarten mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, doch kaum ein Online-Shop hat solche Karten aktuell verfügbar. Interessenten müssen Tage- bis wochenlange Wartezeiten in Kauf nehmen. Das Hardware-Magazin Computerbase hat sich hierzu auf der IT-Fachmesse Computex umgehört, die kürzlich in Taipei stattfand, und eine einhellige Antwort erhalten: Bitcoin-Mining. Angestachelt durch die neuen Rekordkurse für die bekannte Kryptowährung sowie dem seit Mai rapide im Wert steigenden Bitcoin-Konkurrenten Ethereum, ist der Bedarf nach Grafikkarten dramatisch gestiegen. Moderne Grafikrechenkerne sind nämlich ideal dafür geeignet, über das OpenCL-Compute-Protokoll solche Währungen zu minen. Sprich, sie verwenden Rechenleistung darauf, mehr und mehr von dieser Währung zu erzeugen. Die AMD Polaris-Modelle sind deshalb so spannend für die Kryptominer, weil sie eine sehr gute OpenCL-Compute-Leistung mit ordentlicher Energieeffizienz zu einem recht geringen Preis bieten. Doch auch Nvidia-Karten können zum Mining genutzt werden und sind aktuell ebenfalls recht begehrt. Professionelle Miner lassen hunderte bis tausende solcher Grafikkarten laufen. Erste Mainboard-Hersteller haben den Trend erkannt und bieten inzwischen spezielle Mining-Boards an, die ein Maximum an PCI-Express-Steckplätzen für Grafikkarten bieten. Diese aktuelle Grafikkartenknappheit sorgt obendrein für die paradoxe Situation, dass viele AMD-Karten nun gebraucht erheblich mehr wert sind, als sie es noch vor wenigen Monaten als Neuware waren. Viele Online-Händler, etwa der US-Retailer Newegg, sind inzwischen dazu übergegangen, maximal eine Grafikkarte pro Kunde zu verkaufen. Und laut Videocards.com planen AMD und Nvidia auf diesen Trend zu reagieren, und zwar angeblich mit speziellen Mining-Grafikkarten. Die kommen im Fall von Nvidia wohl etwas billiger daher, dafür mit deutlich weniger Anschlüssen und nur 90 Tagen Garantie und angeblich ohne jegliche Gaming-Funktionalität. CD Projekt Red berichtet von Erpressungsversuch. Wie der polnische Entwickler am 8. Juni bekannt gab, versuchten ein oder mehrere Individuen, das Unternehmen zu erpressen. Als Verhandlungsmasse nutzten sie einen internen Datensatz des Unternehmens, in dessen Besitz sie angeblich gekommen sind. Darunter sollen sich auch Dokumente befinden, die sich auf frühe Designs des aktuell in Entwicklung befindlichen Rollenspiels Cyberpunk 2077 beziehen. In einem auf Twitter veröffentlichten Statement erklärte das Studio, sich nicht auf die Lösegeldforderung eingelassen und die zuständigen Behörden informiert zu haben. Die Täter drohen in diesem Fall, die Dokumente zu veröffentlichen. CD Projekt Red erklärt außerdem, dass die entsprechenden Dokumente sehr alt und nicht repräsentativ für die aktuelle Version für das Spiel seien. Das Studio ermahnt dennoch all jene, die sich auf Cyberpunk 2077 freuen, alle Informationen, die nicht direkt von CD Projekt Red stammen, zu meiden. Man würde mehr zum Spiel verraten, wenn die Zeit gekommen ist. Und tja, mehr gibt es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht zu diesem ganzen Sachverhalt zu vermelden. Eine Überlegung wäre allerdings, dass es sich hierbei um einen PR-Stunt handelt, ähnlich wie 2010, als CD Projekt vermeldete, GOG.com würde schließen. In Wirklichkeit endete nur die Beta-Phase. So oder so, es erscheint mir, als wären Spiele-Leaks früher irgendwie unschuldiger gewesen. Steam Direct-Gebühr bei $100, Sammelkartensystem geändert. Valve hat sich entschieden, wie viel Entwickler im Rahmen des neuen Steam Direct-Systems zahlen müssen, um einen Titel auf Steam zu veröffentlichen. In einem Blogpost vom 2. Juni teilte das Unternehmen mit, dass man 100 US-Dollar pro Spieleveröffentlichung verlangen würde. Wie Valve später klarstellte, wird diese Gebühr dem Entwickler zurückerstattet, sobald er mit seinem Titel 1000 US-Dollar Umsatz erzielt hat. Ursprünglich, so Valve, hatte man eine Gebühr von 500 US-Dollar angepeilt, doch das Community-Feedback habe das Unternehmen dazu bewogen, diese Gebühr so gering wie möglich anzusetzen. Steam Direct wird am 13. Juni starten, das Greenlight-System wurde am 6. Juni abgestellt. Die noch nicht freigegebenen Spiele des Greenlight-Katalogs, sagenhafte 3400 Stück, werden in den kommenden Wochen von Valve geprüft und sollten sie solide erscheinen, freigegeben. Wenn keine Freigabe erteilt wird, kann der Entwickler dennoch fortan das Steam Direct-System nutzen. Steam Direct erlaubt Entwicklern nach der Registrierung einer Art Geschäftskonto bei Valve das selbstständige Veröffentlichen von Titeln auf Steam. Valve wird dabei immer noch manuell prüfen, ob die Software der Beschreibung entspricht und funktioniert, eine Kuration findet jedoch nicht statt. Immerhin sind die Entwickler dazu verpflichtet, schon einige Wochen vor dem Release eines Titels die entsprechende Seite im Store anzulegen und neue Accounts müssen nach der Zahlung ihrer Gebühr zunächst 30 Tage warten. Damit versucht Valve, dem Missbrauch seines Stores entgegenzuwirken, was in der Vergangenheit durch sogenannte Fake Games oder Asset Swaps geschah. Hunderte primitiv zusammengeschusterter Spiele, die den Katalog überfluteten und sich oftmals nur in den verwendeten Grafik- und Soundassets unterschieden. Deren Masche war es übrigens, das Steam-Sammelkartensystem auszunutzen, in dem mit einem Gratis-Key für das Spiel versorgte Bots automatisch die Steam-Sammelkarten dieser Titel abfarmten und diese dann gegen Centbeträge verkauften. Im großen Stil ist das profitabel, weil Steams Sammelkarten-Metaspiel für manche User so wichtig ist, dass sich rundherum ein Marktplatz entwickelt hat. Ein Marktplatz, an dem Valve freilich mitverdient. Genau an diesem Punkt will Valve, wie das Unternehmen am 18. Mai mitteilte, ebenfalls Änderungen vornehmen. Fortan werden Sammelkarten erst dann für Spieler aktiv, sobald die ein ausreichendes, sogenanntes Vertrauenslevel erreicht haben. Sprich, nach dem Release ermittelt Valve, ob das Spiel dann auch tatsächlich von echten Spielern gekauft und gespielt wird. Valve beharrt darauf, dass der zugrunde liegende Algorithmus funktionieren wird, weil anders als beim leicht manipulierbaren, weil nur von wenigen Usern genutzten Greenlight-System, hier die gesamte Steam-Community zur Ermittlung dieses Vertrauenslevels beiträgt, die ohnehin viel mehr messbare Datenpunkte erzeugt als das Greenlight-System. Die US-Website Gamasutra fing kurz nach Bekanntwerden der Direct-Gebühr ein Stimmungsbild aus Twitter-Feeds diverser Entwickler ein, die reagierten eher skeptisch und abwartend. Hierzu gab es natürlich auch Stimmen aus der deutschen Entwicklerszene. Eine davon las ich etwa auf Facebook. Sie lautet, frei aus dem englischen Original übersetzt, in etwa so: Sieht aus, als ob wir die dümmste Entscheidung der Spielegeschichte miterleben. Eine 100-Dollar-Gebühr, um ein Spiel bei Steam einzustellen, ist nicht nur lächerlich gering, weil sie wieder eingeholt werden kann, wird auch der beschissenste Pre-Pre-Pre-Alpha-Prototyp seinen Weg in den Store finden. Gute Nacht, Steam, und danke für die letzte Dekade. Ruhe in Frieden. Und ich freue mich, den Autor dieser Zeilen hier begrüßen zu dürfen, Philipp Döschel, Mitbegründer des Münchner Mobile und Indie-Publishers FDG Entertainment. Hallo Philipp.
Servus.
Und da hast du ja wirklich sehr harte Worte gefunden. Ich denke auch bewusst sehr polemisch, aber schilder mir doch einfach mal die Sicht deiner Dinge, was die neue Steam Direct Gebühr und generell Steams neue Ansätze gegenüber des Missbrauchs des Stores, was das so angeht.
Also mir ist halt nicht ganz klar, wo Valve damit hin will, weil 100 Dollar sind einfach so niedrig, da hätten sie gleich den Store komplett öffnen können, weil kein Mensch wird ein Spiel machen und nicht denken, dass man da zumindest die 100 Dollar wieder reinholen kann. Vor allem, du hast noch mehr Entwicklungskosten. Ich weiß nicht genau, was du damit bezwecken jetzt.
Ja, da haben sich leider Skype-Chat-Geräusche in die Aufnahme geschlichen. Ich weiß auch nicht, wieso, und sorry dafür. Es entwickelte sich jedenfalls ein etwa viertelstündiges Gespräch mit einem recht pessimistischen Gesprächspartner. Philipp drückt etwa seine größte Besorgnis aus, nachdem ich ihn darauf anspreche, dass welcher plant, mit seinen Algorithmen Schrottspiele unsichtbar zu machen.
Es werden bestimmt auch noch mehr gute Spiele dabei sein. Aber es wird einfach noch schwieriger, die zu finden. Gerade wenn du neu bist, noch nie ein Spiel auch nur unter der Firma irgendwie rausgebracht hast oder unter diesem Studio-Namen. Du wirst einfach extreme Schwierigkeiten haben, da durchzukommen und auf dich aufmerksam machen zu können. Das ist ja jetzt schon ein großes Problem, diese Discoverability. Einfach neue Sachen finden.
Das vollständige Gespräch gibt es wie immer in voller Länge direkt im Anschluss an die Sendung. Es endet immerhin etwas hoffnungsvoll.
Es wäre schön, wenn ich mich täuschen würde. Es ist nicht so, dass ich unbedingt recht haben muss, also um Gottes Willen. Es wäre schön, wenn es anders kommen würde.
Valve behebt den Steam-Missbrauch also mit einer minimalinvasiven Operation und belässt seinen Store samt Sammelkartensystem weitestgehend unverändert. Die Marschrichtung seit dem Discovery-Update Ende 2016 bleibt die gleiche. Valve will alle Spiele auf Steam zulassen und vertraut darauf, dass die Schrottspiele dank schlauer Algorithmen und der Community praktisch unsichtbar sind. Es sei denn, man will sie sehen. Auch das Kuratorensystem soll hier helfen, das bald durch neue Funktionalitäten erweitert werden soll. So können Kuratoren bald Empfehlungslisten zu gewissen Themen erstellen, ähnlich wie das zum Beispiel bei Amazon längst möglich ist. YouTuber können ihre Videos besser einbinden und Valve will ein System hinzufügen, um Entwickler und Kuratoren direkt zu verknüpfen, sprich eine Schnittstelle für den Versand von Review- und Preview-Versionen schaffen. Wir schauen uns das übrigens gleich mal genauer an. Ab sofort findet man unter den Steam-Kuratoren auch gamespodcast.de. Ein Link zu unserer Kuratorenseite findet ihr im Beitrag auf der Website. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Empfehlungen dort folgen würdet. Und keine Sorge, wir werden keine Reviews spammen, sondern nur dort Lob und auch Tadel verteilen, wo wir es bereits im Podcast getan haben. Und das war's mit den Hauptthemen des Magazins. Wie üblich folgt jetzt noch ein Blick auf die wichtigsten Releases der kommenden Wochen, wie immer ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder die Qualität der genannten Spiele. Am 15. Juni erscheint die PC-Fassung von Pathfinder Adventures. Das ist ein Rollenspiel-Sammelkarten-Mix aus dem Hause Obsidian. Das ist bereits für Android und iOS erschienen und wird natürlich eine Free-to-Play-Angelegenheit. Am gleichen Tag, man höre und staune, Two Worlds 2 Call of the Tenebrae. Oder Tenebrae? Ich bin mir nicht sicher. Es ist jedenfalls ein Add-on für das bereits 6 Jahre alte Rollenspiel Two Worlds 2 des tschechischen Entwicklerstudios Reality Pump. Das kommt mit der neuen Engine, besserer Grafik, neuen Umgebungen und etwa 10 Stunden Spielzeit daher. Die Originalversion muss man dafür besitzen und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Add-on auch für die Xbox 360 und PS3 erscheint. Ich denke mal nur für den PC. Am Tag darauf, dem 16. Juni, erscheint Arms für Switch, eine Art Prügelspiel, bei der sich Charaktere mit langen, ausfahrbaren Armen verprügeln. Und das Ganze mit optionaler Gestensteuerung. Das ist seit langem mal wieder ein signifikantes First-Party-Titel aus dem Hause Nintendo für die Switch-Konsole. Wer mit Re-Releases für die Nintendo Switch leben kann, der findet in den kommenden Tagen auch noch interessante Sachen. Am 20. Juni erscheint etwa der Pixel 2D-Action-Klassiker Cave Story Plus für die Nintendo Switch und am 22. dann der Zelda-Klon Oceanhorn. Am 20. Juni dann erscheint für PC, PS4 und Xbox One Dungeon Defenders 2 Final, das seit 2014 im Early Access Programm existiert. Es ist ein Free-to-Play-Spiel mit einem Mix aus Tower Defense und Action-Rollenspiel. Am gleichen Tag erscheint außerdem Final Fantasy XIV Online Stormblood. Das ist eine Erweiterung für Sonys Online-Rollenspiel und die wird für PC und PS4 erscheinen. Bringt eine neue Level-Obergrenze mit, die wird von 60 auf 70 gesetzt, neue Jobs, den Rotmagier und den Samurai, neue Raids, neue Dungeon, ein neues Gebiet, neue Items und ein neues Wohngebiet sowie Feintuning bei Inventar und Kampfsystem. Am gleichen Tag, also immer noch dem 20. Juni, erscheint Nex Machina. Das ist ein Twin-Stick-Action-Spiel aus dem Hause Hausmarke und das wird für PC und PS4 erscheinen, ist damit das erste nicht-Sony-exklusive Hausmarke-Spiel seit Outland vor 6 Jahren. Das Ganze basiert auf dem Gameplay des 1990 erschienenen Arcade-Klassikers Smash TV und einer der Macher davon, Eugene Jarvis, ist auch an den Arbeiten an Nex Machina beteiligt. Am 22. Juni dann erscheint auch noch Argo. Das ist ein Free-to-Play-Shooter für PC aus dem Hause Bohemia Interactive. Das Spiel bietet taktische 5 gegen 5 Matches, einen Koop-Modus gegen die KI und die Insel Malden als Schauplatz, die man bereits aus dem ersten Arma kennt. Und das war's für dieses Mal mit dem Magazin. Ich danke allen Zuhörern fürs Dranbleiben und wünsche viel Spaß beim Verfolgen der E3-Woche. Die Electronic Entertainment Expo in Los Angeles ist die größte Spielefachmesse der Welt, in deren Rahmen die größeren und kleineren Spielehersteller ihr Line-Up präsentieren, mit Trailern, Neuvorstellungen, Gameplay-Szenen und aufwendig inszenierten Pressekonferenzen. Und diese Pressekonferenzen, die werden wir live im Stream begleiten und sie kommentieren. Wer also Lust hat, uns beizuwohnen, der findet auf Facebook oder im Beitrag zu dieser News auf www.gamespodcast.de einen Pressekonferenzfahrplan. Unter twitch.tv/auf ein Bier gehen wir dann auf Sendung. Generell ist die E3-Woche eine unterhaltsame Zeit für uns Spieler. Es macht Spaß, sich durch die News und Ankündigungen zu stöbern. Hierzu noch zwei Tipps. Erstens, bitte vergesst nie, liebe Hörer, dass die E3 praktisch eine riesige Dauerwerbesendung ist. Uns werden auch dieses Jahr wieder fantastische Dinge versprochen, die aber noch lange nicht Wirklichkeit sind. Das muss einem nicht den Spaß an der E3 verderben, doch etwas kritische Distanz und Skepsis schadet nie. Und nicht das Mantra vergessen, ich werde nichts vorbestellen, ich werde nichts vorbestellen. Wer des Englischen mächtig ist und sich einen Überblick über alle im Rahmen der E3 veröffentlichten Trailer und Gameplay-Videos verschaffen möchte, den empfehle ich als zweiten Tipp dann noch die Website e3recap.com. Dort werden all die E3-Promomaterialien übersichtlich aufbereitet und gesammelt. Ebenso gibt es bei den Community-Plattformen wie neogaf.com oder reddit.com/r/games sicher auch dieses Jahr wieder von Usern gepflegte, ausführliche Übersichten und Zusammenfassungen. Also, ich wünsche uns allen eine unterhaltsame und schöne E3-Woche. Vielen Dank für eure Unterstützung bei Patreon. Wir freuen uns darauf, unter forum.gamespodcast.de im weltbesten Spieleforum mit euch über die E3-Ankündigung zu diskutieren. Und wer noch dranbleiben will, der hört gleich im Anschluss mein vollständiges Gespräch mit Philipp Döschel zu Steam. Die mittelmäßige Tonqualität bitte ich dabei zu entschuldigen. Das ließ sich spontan einfach nicht ändern. Also, viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo Philipp.
Servus.
Und hast ja wirklich sehr harte Worte gefunden. Ich denke auch bewusst sehr polemisch, aber schilder mir doch einfach mal die Sicht deiner Dinge, was die neue Steam Direct Gebühr und generell Steams neue Ansätze gegenüber des Missbrauchs des Stores, was das so angeht.
Also mir ist halt nicht ganz klar, wo Wolf damit hin will, weil $100 sind einfach so niedrig, da hätten sie gleich den Store komplett öffnen können, weil kein Mensch wird ein Spiel machen und nicht denken, dass man da zumindest die $100 wieder reinholen kann. Vor allem, du hast noch mehr Entwicklungskosten. Ich weiß nicht genau, was wir damit bezwecken. Jetzt gerade in Bezug auf dieses Pre-Alpha-Dings, was ich da geschrieben habe. Man kann ja zum Beispiel im Unity Asset Store sich ganz, ganz billig ein Spiel zusammenklicken. Ja, da hast du Game-Templates, das sind komplette Spiele, die qualitativ nicht besonders hochwertig sind, aber es sind Spiele. Dann kannst du dir noch ein paar Assets kaufen und das reskinnen und hast für einen Apfel und ein Ei ein Spiel gemacht, in Anführungszeichen, was du dann, je nachdem, was das Template hergibt, überall veröffentlichen kannst. Das ist eine Sache, die auf Mobile schon passiert, schon länger. Da gibt es auch Kurse und Tutorials und Videos, wie man sich in ein paar Klicks ein Spiel zusammenbaut und das dann überall veröffentlicht. Und das ist halt einfach eine große Gefahr, die ich bei Steam jetzt sehe, dass einfach der Store wirklich mit minder qualitativen Sachen zugeschissen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du halt wieder das Problem, dass so ein Überangebot entstehen wird auf Steam, dass man halt gar nichts mehr findet. Und dann kommt es halt darauf an, dass Valve einfach wirklich eine gute Herangehensweise hat, gute Algorithmen und so weiter und so fort, um die Spreu vom Weizen zu trennen und einfach sicherstellen, dass den Scheiß, den einfach kein Mensch braucht, ja, so böse es klingt, aber es gibt einfach wirklich Spiele, die kein Mensch braucht, und dazu zähle ich einfach diese ganzen Game-Template-Sachen und der x-tausendste Klon von ich weiß nicht was und diese ganzen minderqualitativen Sachen. Das ist ja schön und gut, dass Leute Spiele machen und Ambitionen haben und so weiter und so fort, aber zwischen einem kommerziellen Produkt, scheißegal, ob das ein Garagen-Indie-Titel ist, von einem Typen feierabends zusammengeschraubt wird oder ob es ein großes Team mit 20 Leuten ist, das dann arbeitet, völlig egal, aber das sind halt dann Spiele, die Hand und Fuß haben. Also ist wie Axiom Verge zum Beispiel, wo ein Typ 4 Jahre lang dran geschraubt hat und sich halt wirklich einen Arsch aufgerissen hat. Das ist halt einfach ein geiles Spiel. Die Qualität stimmt, das ist gut designt, handwerklich gut ausgeführt und so. Und dann auf der anderen Seite hast du halt dann diesen ganzen Schlons und Prototypen und was auch immer, wirklich minder qualitative Sachen, die halt ganz einfach ihren Weg auf Steam finden werden. Ja, weil wer nicht €100 oder $100 ausgeben will, um ein Spiel zu veröffentlichen, der wird auch nicht €100 in irgendwelche Templates oder meinetwegen ein paar €1000 in die Entwicklung an sich investieren. Also de facto ist es kein Hindernis, und ein kleiner Indie-Entwickler, meinetwegen 3 Leute, die ihr erstes Spiel machen und da voll dran glauben, die wird das auch nicht dran hindern. Ja, für die ist es auch keine große Belastung, weil dann zahlt halt jeder €30 und dann haben sie es auch.
Welche Schwelle hättest du denn für fair empfunden? Da Valve hat ja im Vorfeld so ein bisschen kommuniziert, dass sie irgendwas zwischen 100 und 5000 Dollar in Erwägung ziehen.
Also ich kann da jetzt nicht vor Wolf sprechen. Das ist eine Strategiefrage. Ein Huni ist halt einfach so niedrig, dass sie sich das alles sparen hätten können, weil das bringt ja auch einen gewissen Verwaltungsaufwand mit sich. Wenn man jetzt da so eine Eintrittsbarriere schaffen will und einfach nicht jeden auf den Store lassen will, dann muss man halt dann einfach in den vierstelligen Bereich reingehen. Ja, dann musst du halt einfach 1.000 oder 2.000, ich weiß nicht wie viel, verlangen. Umso höher dieses Eintrittsgeld, sagen wir mal, ist, umso weniger Leute werden dann auch Spiele dafür machen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde, so wie es jetzt ist, ist es deswegen schlecht, weil Steam ist in aller Munde, jeder kennt Steam und im Endeffekt gibt es keine Barriere mehr. Davor war halt noch Greenlight, was okay, so an sich nicht mehr wirklich funktioniert hat, weil einfach alles durch Greenlight gekommen ist. Ich weiß nicht, es gibt ja schon seit 2 Jahren diese Gerüchte, dass Steam immer mehr zu so einem App Store verkommt, egal ob es jetzt der Apple oder der Google Store ist. Und das hat sich halt jetzt in meinen Augen ziemlich bewahrheitet. Höchstwahrscheinlich werde ich dann irgendwelche Hasskommentare kriegen und die Leute werden mich hassen für das, was ich sage oder denken, dass es arrogant ist. Aber ich weiß nicht, man muss das halt auch irgendwie trennen oder vielleicht machen die dann auch irgendwie neue Kategorien, ja, keine Ahnung, so, wo sie dann die Spiele, minder qualitative Spiele irgendwie in einen extra Store-Bereich packen und einen für Produkte, die wirklich Hand und Fuß haben. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Valve kommuniziert ja in den Blog-Einträgen immer wieder, dass man eigentlich alles auf Steam zulassen will, weil Valve der Meinung ist, dass die selbst nicht, also Menschen bei Valve selbst nicht rausfinden können, was genau dem Spielegeschmack der Leute entspricht. Die Leute wollen neue Spiele entdecken und die haben offensichtlich keine Lust, allzu vielen Spielen den Zugang zu Steam zu verwehren. Und sie vertrauen sehr darauf, dass ihre Algorithmen halt nur gute Sachen den Leuten zeigen und dass die ganzen Schrottspiele praktisch unsichtbar sind. Dass man sie nur findet, wenn man wirklich im Katalog wühlt, wenn man spezifisch nach diesen Spielen sucht, aber dass sie ansonsten für die breite Masse, das breite Steam-Publikum praktisch unsichtbar sind. Traust du das Valve zu? Glaubst du, der Weg könnte funktionieren?
Nee, da wird nicht funktionieren, weil es ja jetzt schon nicht funktioniert. Schau mal, jetzt sind da letztes Jahr so viele Spiele rausgekommen wie in den 5 Jahren davor von Steam oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Statistik war, aber jedenfalls in einem Jahr sind so viele Spiele rausgekommen wie in mehreren Jahren Steam. Das ist eine Sache, das wird sich jetzt auf jeden Fall nochmal schlagartig erhöhen. Also werden definitiv mehr Releases kommen. Und es werden bestimmt auch noch mehr gute Spiele dabei sein. Aber es wird einfach noch schwieriger, die zu finden. Gerade wenn du neu bist, noch nie ein Spiel auch nur unter der Firma irgendwie rausgebracht hast oder unter diesem Studio-Namen. Du wirst einfach extreme Schwierigkeiten haben, da durchzukommen und auf dich aufmerksam machen zu können. Das ist ja jetzt schon ein großes Problem, diese Discoverability. Einfach neue Sachen finden. Man sieht es ja auch auf Mobile zum Beispiel. Es steht und fällt im Endeffekt damit, ob du ein Feature kriegst. Ja, also wenn du jetzt ein Spiel rausbringst bei, sagen wir mal, am App Store, bei Apple, wenn du ein Feature kriegst, ja, dann hast du gute Chancen, dass du deine Investitionen wieder reinkriegst und weiter dran arbeiten kannst, weil dann einfach auch Umsatz generiert wird. Und das ist ja unterm Strich am Ende des Tages halt einfach das Wichtigste. Weil wir haben ja alle eine Miete zu bezahlen, Mitarbeiter und so weiter und so fort. Wenn du aber kein Feature kriegst, dann hast du verloren. Dann gehst du halt mit ein paar Downloads heim und dann kannst du das Projekt begraben im Endeffekt. Das geht auch ganz vielen wirklich hervorragenden Spielen so. Nur weil die von Apple nicht herausgestellt werden, gehen die halt komplett unter. Haben wir schon oft beobachtet. Und das ist auf Steam mittlerweile auch so. Ich kenne viele Entwickler, die wirklich sehr, sehr, sehr gute Spiele gemacht haben, die spaßig sind, handwerklich gut ausgeführt und einfach wirklich viel Spaß machen. Aber wirtschaftlich bzw. finanziell ein katastrophaler Misserfolg sind.
Nun habt ihr bereits im Mobile Publishing ein bisschen Erfahrung gesammelt, eben auch mit einem so Algorithmus und ein bisschen Missbrauchs- und Copy-Paste versauten Storefront, wie bei dem Play Store und dem App Store von Apple. Und Steam scheint sich jetzt in eine ähnliche Richtung zu entwickeln, zumindest was die Masse von Spielen angeht. Da höre ich auch von anderen Leuten immer wieder die große Besorgnis, dass der eigene Titel nicht mehr diese Sichtbarkeit erfährt, die er vielleicht früher hatte. Habt ihr euch da schon irgendwelche Strategien ausgeknobelt, vor allem auch mit euren Erfahrungen aus dem Mobile-Bereich, wie man dem begegnen kann? Oder führt da langfristig der Weg weg von Steam zu anderen Vertriebskanälen? Wie begegnet ihr denn dieser Entwicklung?
Also Ich glaube, das handhabt jede Firma ein bisschen anders oder jede Plattform ein bisschen anders. Bei Google zum Beispiel ist es so, dass du einfach keine andere Möglichkeit hast, als so eine Beschwerde an Google zu schicken. Da gibt es so bestimmte Formulare für Urheberrechtsverletzungen, was es dann letzten Endes darstellt, wenn die mit deinen Assets irgendwas machen oder Teile von deinem Spiel klauen und das neu verpacken und auf den Store hauen, was jede Woche bei uns zumindest dutzende Male passiert. Wir kommen eigentlich gar nicht mehr nach, wirklich für alles irgendwelche Beschwerden rauszuschicken und so weiter und so fort. Und vor allem dann malen erstmal die extrem langsamen Mühlen bei Google und das zieht sich über einen Monat, teilweise sogar länger, bis die Sachen auch wirklich vom Store entfernt werden. Du kommst da auch nicht an irgendwelche Umsätze ran, die mit deinen Sachen gemacht haben. Ein konkretes Beispiel war mal, dass einer, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Spiel das war, ich glaube, es war Cover Orange, das hatten wir damals noch nicht auf Android. Der hat sich irgendwie Flash-Version gezogen im Internet, da ist ein Rapper drum gehauen, Werbung rein und das als Package bei Google Play hochgeladen. Also der hat quasi eine bestimmte Version von dem Spiel geklaut und die selber hochgeladen unter seinem Namen und Werbung eingebaut. Und der hat damit sechsstellige Downloads gemacht. Und da haben wir natürlich dann auch alles eingeschaltet, was ging, Anwalt und so weiter und so fort. Das Problem war halt, dass der Typ auch wenig greifbar war, weil er war dann irgendwo in Südostasien, in Vietnam oder sowas. Google wollte dann seinen Kontakt nicht rausrücken, aus Datenschutzgründen. Und er ist einfach extrem schwierig. Und da ist halt derjenige, der Schindluder treiben will, fast schon im Vorteil bei dem System. Ich hoffe nur, dass es nicht auch in dieselbe Richtung gehen wird bei Wolf. Ich meine, das ist jetzt alles ein bisschen sehr pessimistisch und sehr schwarzmalerisch, was ich sage und meine Befürchtungen. Ne? Es kann auch total geil werden. Ne? Kann sein. Die Erfahrung zeigt halt nur, dass die Menschen, egal in welchem Bereich, Geld machen wollen um jeden Preis und auf Kosten anderer. Und unter dem Blickwinkel kann es halt echt gefährlich werden auf Steam. Ne, du hast einfach keine so gute, starke Handhabe gegen diese ganzen Copycats. Also es ist extrem schwer. Also es ist wirklich extrem schwer. Und Anwälte kosten dann einfach auch ein Schweinegeld. Und dann musst du dir überlegen, okay, soll ich mir jetzt dann irgendwie einen Anwalt in China holen oder in Vietnam oder sonst wo? Und am Schluss zieht der mich auch noch ab. Ja. Es ist sehr kompliziert. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Und ich frage mich auch, ob sich Wolf das nicht alles ein bisschen zu einfach macht, indem sie sagen, ja, okay, sollen die User entscheiden und wir machen das ganz demokratisch. Ich glaube einfach, dass ein Store, der kein bisschen gemanagt wird von Betreibern, nicht wirklich funktioniert. Und schon mal gestern war die Keynote von Apple bei der WWDC, die haben jetzt innerhalb von den 9 Jahren einen App Store oder was das sind, 100 Milliarden Umsatz gemacht mit dem App Store. 70 Milliarden an Entwickler ausgezahlt. Das liegt natürlich zum einen am Erfolg von der gesamten Plattform, aber auch daran, dass das System einfach gut gemanagt wird und gut kuratiert wird von dem Plattformbetreiber selber. Wenn du das einfach nur auf irgendwelchen algorithmischen Empfehlungen basierst und auf Leute von außerhalb, die da irgendwas empfehlen, mit diesen Kuratoren und so, das ähnlich erfolgreich gewesen wäre, ich weiß es nicht.
Nun gibt es ja noch ein Argument, das da Valve in der Hinterhand hat, das ich aber auch noch nicht konkret bildlich vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob du da mehr Informationen hast, nämlich dass die Entwickler, die bei Steam ein Spiel veröffentlichen wollen, in Zukunft so eine Art Geschäftskonto bei Steam-Valve einrichten müssen, was auch mit ein bisschen Papierkram verbunden ist, wo sie sich wirklich mehr oder weniger als Entwickler ausweisen. Hast du da mehr Informationen oder traust du dir diesem Schritt zu, da in irgendeiner Form was zu verhindern? Missbrauch oder eben so diesen Asset-Flip, wie ihn Jim Sterling nennt, diese Fake-Spiele?
Keine Ahnung, also ich habe da selber jetzt noch nichts drüber gelesen und ich kann mir bei manchen Sachen bei Wolf nur in den Kopf langen. Zum Beispiel, wir sind eine GmbH und Co. KG, was ja in Deutschland eine ganz normale Geschäftsform ist. Wir konnten aber bei Wolf keinen Account eröffnen deswegen, weil nach dem amerikanischen System sind wir dann also eine Personengesellschaft oder sowas. Also da tritt nicht die Firma als sich auf, sondern die Personen einzeln. Und es hat halt so steuerliche Konsequenzen, ne, dass dann jeder eine Steuererklärung machen muss, pipapo. Und mit solchen Geschäftsformen arbeiten wir nicht. Was war dann? Wir mussten dann am Schluss nochmal eine extra GmbH gründen, nur um auf Steam einen Account machen zu können und auf Steam halt Sachen rausbringen zu können. Ja, jetzt ist aber eine GmbH oder das heißt eine Limited in England zum Beispiel kein Problem zu gründen oder eine UG, du brauchst 1 Euro. Also Ich meine, jedes System hat irgendwie Lücken und kann sich ausnutzen lassen, austricksen lassen. Ich weiß nicht, ob da mit so einem Steam-Account, wie auch immer der gemacht sein soll, ob sich das da wirklich verhindern lässt. Solange die dann nicht wirklich auf die Spiele schauen, die da veröffentlicht werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich sehr viel bringen wird.
Okay, na dann danke für deine Einschätzung der ganzen Lage zur Zukunft als Publisher oder Spieleentwickler auf Steam. Das wirkt ja doch ganz pessimistisch. Wirst du denn, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, habt ihr jetzt schon konkret irgendwelche Überlegungen, was generell die Plattform Steam oder auch PC-Versionen angeht? Du hast vorhin schon ein bisschen Apple gelobt. Ist es vielleicht so, dass ihr euch jetzt mehr auf iOS konzentriert? Wie geht denn ihr damit um?
Nee, überhaupt nicht. Also das Wichtigste ist einfach, dass du so viele Standbeine wie möglich hast. Und wir kommen ja aus dem Mobile-Bereich und haben 13, 14 Jahre eigentlich fast nur Mobile gemacht und sind jetzt dabei, seit einem groben Jahr ungefähr auch verstärkt auf Konsolen und PC zu gehen. Und ich glaube, das ist das einzig Sinnvolle, was man machen kann. Also wir generell ein bisschen dabei, unsere Strategie zu ändern, ein bisschen weniger Spiele, aber dafür qualitativ noch hochwertiger. Eben jetzt Sachen wie Monster Boy zum Beispiel, auch Oceanhorn und ein paar andere Spiele, die einfach wirklich auf jeder Plattform ein gutes Potenzial haben und nicht diese Minutenliebe irgendwie, das ist nicht so unseres. Also unser Fokus ist wirklich Cross-Plattform und ein Spiel, so gut es geht, ausarbeiten, polishen, sicherstellen, dass es halt einfach ein geiles Spiel ist und das dann auf Konsole, auf Steam, vielleicht auch auf Mobile rausbringen. Das ist so der Ansatz, den wir fahren werden. Ich hoffe ja, dass Steam weiterhin gut bleibt. Also um Gottes Willen, ich wünsche denen jetzt nicht den Untergang. Bloß so mit der Erfahrung, die wir auf Mobile gemacht haben, jetzt die letzten 10 Jahre mit den Smartphones, iOS, Android und so weiter und so fort. Das ist halt nicht sehr, also es lässt nicht unbedingt Gutes hoffen.
Na, dann drücke ich uns die Daumen, also sowohl euch als Vertreter der Entwickler und Publisher, als auch uns, den Spielern, dass wir auch in Zukunft ein gutes Team haben. Vielleicht wird ja doch alles deutlich besser, als du es befürchtest.
Ich hoffe, es wäre schön, wenn ich mich täuschen würde. Es ist nicht so, dass ich unbedingt recht haben muss, also um Gottes Willen. Es wäre schön, wenn es anders kommen würde.
Ja. Aber auf jeden Fall, danke für deine Einschätzung und danke für das Gespräch und einen schönen Tag.
Danke.